Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Data Explore, dem Podcast von Kerstin und Wolfgang, in dem wir über Technologie sprechen, mit Herstellern reden, manchmal auch nur über Hersteller. Heute reden wir mit einem Hersteller. Und zwar ist heute der 21. Januar 2025. Das ist die Ausgabe Nummer 30. Und wir unterhalten uns unter anderem über das Thema ISMS. Dazu haben wir Rico Barth eingeladen, der es sich exzellent damit auskennt. Er wird sich gleich erstmal selbst vorstellen und an dieser Stelle hallo Rico.
Hallo Kerstin. Ja, ganz kurz, mein Name ist Rico Barth. Ich bin Geschäftsführer der Kick Service Software GmbH aus Chemnitz. Man hört es vielleicht, ich kann den Dialekt nicht ganz verbergen. Und ja, studierter Mathematiker, Quereinsteiger in die IT und seit ungefähr 1994 mit Open Source in den verschiedensten Facetten unterwegs. Ansonsten verheiratet, zwei Kinder und leidenschaftlicher Motorradgespannfahrer.
Oha, das war ein Fakt, den kannte ich noch nicht über dich. Aber wo wir schon dabei sind, 94, lange Zeit, erzähl doch mal so ein bisschen was zur Geschichte von Kicks. Euch gibt es ja schon wirklich sehr, sehr lange. Ich glaube, ich kenne euch allein schon seit fast 20 Jahren. Wie ist die Idee entstanden und was hat die Entwicklung eures Unternehmens auch beeinflusst?
Also Kicks gibt es seit 2006. Wir sind 2006 als Firma gegründet mit Open Source Service Management. Macht das Kernteam schon viel, viel länger. Projekte, Entwicklungs- und Implementierungsprojekte. Und Kicks ist eine Open Source Service Management Plattform. Es steuert alle Arbeitsabläufe von Service Teams von der Annahme von dem Serviceauftrag über die Arbeitsverteilung an die Technikerinnen und die Techniker bis zum Vororteinsatz, bis hin zur Abrechnung, egal ob es sich um eine Störungsmeldung, eine regelmäßige Wartung oder einen Änderungsauftrag, handelt, weil Technik halt neu beschafft werden muss. Ne? Mhm. Und schlussendlich Kicks kommt immer dann zum Einsatz, wenn es darum geht, Serviceaufträge zentral zu steuern, zu strukturieren und in gleicher Qualität abzuarbeiten. Also wenn man dort den Vergleich ziehen will, ist es quasi das ERP-System für die Serviceorganisation.
Wenn ich Serviceorganisation höre, dann denke ich auch natürlich immer ein bisschen an IT-Sicherheit und Grundschutz. Also überall in Projekten, in denen ich so unterwegs bin, wenn dort ITSM-Tools wie Service Management, dann ist immer so auch gleich der Grundschutz nicht so weit weg. Also diese Tool-Suites sind meistens auch elementarer Bestandteil von IT-Grundschutz. Wenn Unternehmen über das Thema Grundschutz nachdenken, entweder nach BSI oder auch ISO 27001, da sind ja oft teure Anschaffungen oder langwierige Zertifizierungen gleich mit im Gespräch. Dabei sollte es ja eigentlich schon im unternehmerischen Interesse liegen, über einen gewissen Grundschutz zu verfügen. Was sind aus deiner Sicht denn mal so die elementaren Maßnahmen, die jedes Unternehmen umsetzen sollte und bei denen ihr das auch unterstützen könnt?
Also das ist tatsächlich ein ganz grundlegender und einfacher Ansatz. Elementar ist, sich und seine eigene Organisation nicht zu überschätzen und zu wissen, wo die Grenzen der Organisation sind. Denn IT ist heutzutage viel, viel komplexer als noch vor 20, 25 Jahren. Und man muss sich einfach selbst eingestehen, dass man nicht mehr alles selber machen kann und auch nicht mehr alles selber wissen kann. Mhm. Und dadurch natürlich auch das Management von IT, aber auch der IT-Sicherheit natürlich anders ist. Und von der Seite her sind aus meiner Sicht folgende Aspekte wichtig. Einerseits, kenne deine Infrastruktur, bewerte das Risiko, was in der Infrastruktur liegt und leite passende Maßnahmen ab. Und ich sag's mal so einfach, wie es klingt, sensibilisiere regelmäßig alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil in ganz, ganz vielen Fällen der Faktor Mensch das, ich sag mal, Einfallstor oder das größte Risiko auch ist.
Mhm. Ja, Mensch, mit dem, da werden wir später, glaube ich, auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber ich bin gerade an dem Begriff Infrastruktur hängen geblieben. Also das ist ja, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, dass in den Unternehmen, dass entweder die Infrastruktur nicht gekannt wird oder zu viel in ich sage jetzt mal, in den Informationsverbund reingepackt wird. Wenn du sagst, abgrenzen, was wären denn mal so gute Wege, wie man anfangen könnte? Also erstmal seine Infrastruktur überhaupt zu kennen. Was kann man da tun?
Naja, grundsätzlich geht es ja beim Informationssicherheitsmanagement darum, dass Sicherheitsanforderungen, Risikobewertungen, Sicherheitsmaßnahmen auf eine betrachtete IT- und Organisationslandschaft durchgeführt werden müssen, das regelmäßig geprüft wird und das immer wieder wiederholt wird, um eine Routine reinzukriegen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, einerseits die Infrastruktur zu kennen, die gesamte IT-Landschaft und die Organisation, die darauf arbeitet, andererseits aber auch die Arbeitsabläufe zu kennen und genügend gut zu abstrahieren. Denn es ist wichtig, zu typisieren, zu kategorisieren, zu gruppieren, um gleichartige Dinge tatsächlich als homogene Gruppe zu betrachten und nicht jedes Asset einzeln. Ne? Da wird man, glaube ich, nie fertig. Und auf der anderen Seite geht es halt auch darum, strukturierte Arbeitsabläufe oder generell Abläufe für die Behandlung von Sicherheitsvorfällen und Sicherheitsmaßnahmen auf dieser Infrastruktur, auf diesem IT-Verbund durchzuführen und zu etablieren. Ne? Und an der Stelle sagen wir halt immer oder denken wir halt immer, ITIL, also das IT-Service Management, immer gesamtheitlich mit dem Informationssicherheitsmanagement. Denn das, was bewertet wurde und geplant wurde im Sicherheitsmanagement, muss natürlich auch operativ umgesetzt werden und dokumentiert werden. Und dort spielen das IT-Service-Management und das Informationssicherheitsmanagement direkt zusammen. Mhm. Und deswegen müssen die auch aus unserer Sicht immer integriert betrachtet werden und auch integriert bearbeitet werden.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich, was ich auch erfahren habe. Also es ist sehr, sehr eng verzahnt. Und immer wenn von ISMS die Rede ist, ist es auch immer ITSM oder eine ITSM-Toolsuite mit im Gespräch. Jetzt hattest du gerade schon Assets angesprochen, Asset Management. Lass uns doch da mal ein bisschen konkret werden. So ein wichtiger Bestandteil einer guten ITSM-Toolsuite ist ja auch das Asset Management. Was gehört da für euch dazu? Was sind die Herausforderungen? Und was sollten Unternehmen schon bei der Inventarisierung oder bei der Erfassung der Assets beachten?
Da sind viele Fragen, viele Fragen formuliert. Ich versuche das mal ein Stück auseinanderzunehmen, von der Betrachtungsweise her. Ja, Asset Management gehört immer dazu. Das ist ganz wichtig. Deswegen kommt KIX als ITSM-Plattform auch immer mit Asset-Datenbank und Wissensdatenbank. Das ist quasi im Basissystem enthalten. Das braucht man unbedingt. Man braucht die ITIL Practices, um die Arbeitsabläufe gut strukturiert, zumindest als Grundsetup da zu haben und sich darum nicht zwingend jetzt als erstes kümmern zu müssen. Und auf dem Asset Management brauche ich auch natürlich eine Komponente, die sich um die regelmäßigen Checks kümmert, also um die Regelprüfungen. In einigen Bereichen heißt es Wartungsplanung, in anderen Bereichen heißt es Regelprüfung, wie auch immer. Genau darum geht's, dass man genau diese Komponenten noch hat. Und dann muss man sich halt angucken, was muss ich im Bereich Asset Management tatsächlich alles erheben. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der ganzheitliche Blick auf die Assets, ich sag mal, in den Köpfen ist. Ne? Also wir haben mittlerweile beim Asset Management nicht nur klassische IT-Hardware und klassische IT-Software, sondern wir haben im Bereich Asset Management halt auch Verträge, wir haben Liegenschaften, wir haben Organisationsstrukturen, die dort mit reingehören. Und das muss halt alles zusammenspielen. Und ergänzend dazu gehört halt gerade in dem Bereich, wenn es über die IT hinausgeht. Und Sicherheitsmanagement geht mittlerweile über die IT hinaus, weil auch Maschinen, Anlagen, Produktionsanlagen vernetzt sind. Ne? Auch die spielen schlussendlich dort in die Betrachtung mit hinein. Und deswegen muss man dort auch über Nicht-IT-Equipment reden. Und da ist man bei der Haustechnik, da ist man also bei den Aufzügen, bei der Luft- und Klimasteuerung bis hin im Krankenhaus zur Gassteuerung, ne, wenn Sauerstoffversorgung in den Krankenzimmern bereitgestellt wird, aber auch im Industriebereich halt bei Maschinen und irgendwelchen Hydraulikkomponenten und Motoren und was auch immer, ne, weil die halt mittlerweile immer stärker auch extern gesteuert werden über Netzzugang und dadurch spielt das alles zusammen. Und deswegen sind die Asset-Datenbanken mittlerweile auch ganz, ganz spannende Objekte in so einer ITSM-Plattform, weil da halt nicht nur IT drin ist, ne?
Jetzt hattest du gleich mehrere Sachen, die mich zu weiteren Fragen bewegen, genannt. Zum einen Industriesteuerung, also viele Sachen wie jetzt so Aufzugsteuerung oder auch so Gassteuerung im Krankenhaus, das ist ja sehr IT-lastig im Fall im Sinne von Smart IT oder Smart System. Wenn wir in die Industrie gucken, die haben ja noch teilweise sehr, sehr Legacy-Protokolle, Bussysteme, die da eingesetzt werden. Auch Industriesteuerungen selber sind alles andere als kompatibel mit klassischer IT, wie wir die kennen. Könnt ihr das auch mit erfassen und verwalten?
Also wenn, ich sag mal ja, aber, und das ist immer der wichtige Punkt, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt mittlerweile viel Equipment, was man automatisch erfassen lassen kann durch entsprechende Software, die Netzabschnitte scannt und dann die Systeme sucht, bestimmte Parameter erkennt, bestimmte Dinge erkennt, die darauf schließen lassen, was es für Equipment ist. Aber, und das ist halt in solchen noch nicht so stark digitalisierten Bereichen auch der Fall, mache ich Asset Management erstmal mit ganz viel manuellem Aufwand, um Dinge, die aktuell noch in Listen auf Papier oder wo auch immer sind, dann erstmal in eine zentrale Asset-Datenbank als digitale Landkarte quasi des gesamten Equipments hineinzuschreiben. Und ab dann kann ich mich darum kümmern, wie ich das weiter digital als zentrales Asset Management dann führe und pflege. Aber dort ist es wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
Finde ich aber einen guten Hinweis, auch dass es wirklich ein Mix aus manuellem Aufwand ist und Digitalisierung. Weil gerade, du hattest auch erwähnt, Verträge zählen mittlerweile auch zu Assets dazu, Aufzüge. Ja. Die Motoren der Aufzüge, die sind ja auch noch nicht alle so ans Evernet angeschlossen in der Regel. Und auch Dinge wie keine Ahnung, Industrieanlagen, Gebäude, Prozesse, du hattest auch Arbeitsabläufe am Anfang erwähnt, auch ein wichtiger Bestandteil dieser Betrachtungen. Von daher ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, was viele Unternehmen auch unterschätzen. Die denken, die lassen jetzt eine Software loslaufen und dann wird alles erfasst und dann habe ich mein Asset-Datenbank. Aber nein, das ist tatsächlich ein größerer, umfassender Ding. Jetzt, wenn wir über Assets, moderne Assets sprechen, sind ja mittlerweile auch Schnittstellen. Also viele Unternehmen sind ja bereits in der Cloud zugange und tauschen dort Daten aus, haben Schnittstellen, APIs oder programmierbare Schnittstellen. Auch die sollten mit erfasst werden, formuliere ich jetzt mal als Frage. Und wenn ja, könnt ihr das?
Die integrierten Systeme müssen mit erfasst werden. Auf jeden Fall. Und natürlich auch die Art der Integration. Also über welche Schnittstelle greife ich zu? Was wird idealerweise an Daten transportiert? Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, dass man das Thema Cybersicherheit oder Informationssicherheit natürlich umfassend betrachten muss. Denn alles, was irgendwie angebunden ist, kann natürlich auch zum Risiko im Kontext oder in der Betrachtungsweise der Sicherheit werden. Und man braucht nur, jetzt mal ganz kurz auf die letzten Sätze zurückgeblickt, auf so einen modernen Aufzug schauen. Die Betriebssicherheits- Verordnung für Aufzüge, also so einen klassischen Fahrstuhl in einem Gebäude, sagt auch jetzt mittlerweile, ich muss ein Sicherheitskonzept, eine Sicherheitsbetrachtung vorlegen. Warum? Okay. Weil halt mindestens eine Telefonverbindung da ist, ne? Und die basiert auf Datenaustausch, wenn eine Störungsmeldung dort drüber laufen muss. Und dadurch ist die angreifbar. Und man denkt das gar nicht, was das alles für Auswirkungen hat, ne, und wie die Beziehungen sind. Aber das bedeutet, dass ich wirklich alle tangierenden, alle irgendwie integrierten Systeme, die irgendwie über Netz zugreifbar sind oder Daten austauschen in irgendeiner Art und Weise, dort auch in die Betrachtung mit rein bringen muss, so abstrus das vielleicht auf den ersten Blick auch erscheint. Ne?
Und von der Seite her, sage ich da nur.
Ja, auch ne? die. Ne? Und von der Seite her ist es tatsächlich mittlerweile sehr, sehr spannend, sich die Asset-Datenbank noch anzuschauen, was da alles drin ist, was da auch alles reingehört. Und wie das dann auch alles zusammenspielt. Die Asset-Datenbank ist ja die Landkarte, ne, wenn man es so will, womit die IT-Abteilung, aber auch die anderen Teams im Bereich Haustechnik, im Bereich aber auch Sicherheitsmanagement arbeiten. Ne? Und deswegen ist es halt wichtig, das als zentrale Komponente zu betrachten und alles, was man bisher so an Einzellisten, ich nenne es mal vereinfacht, Listen hat, dann auch wirklich zentral zusammenzuführen, zu homogenisieren, eindeutig identifizierbar zu machen und mit den Dingen dann auch weiterzuarbeiten. Ne? Und wir merken das auch immer wieder in unseren Projekten, wenn es darum geht, Asset-Datenbanken zu konsolidieren. Man redet im ersten Workshop über 2 oder 3 Datenquellen und je mehr Leute man dann in die Gespräche einbezieht, umso mehr Datenquellen tun sich dann auf. Aber zum Schluss sind alle froh, dass sie ihre Excel-Listen, ihre Papierlisten und Leitsordner und was auch immer alles losgeworden sind und das zentral an einer Stelle verwalten können, weil das einen enormen Effizienzgewinn auch bringt, ne? Wenn ich diese ganzen Zusammenhänge an einer Stelle habe und sehe und auswerten und bearbeiten kann.
Bedeutet aber auch, dass das Silo-Denken so ein bisschen aufgebrochen werden muss, weil wenn ich heute so in Firmen reingehe, da ist ja ganz, ganz oft noch so die Sicht meiner Abteilung, meiner Assets und diese Ganzheitlichkeit, das ist so etwas, was, glaube ich, noch nicht so ganz in der Praxis angekommen ist.
Sicherheitsmanagement geht nur, wenn man gemeinsam arbeitet.
Ja, ja,
also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Statement. Sicherheitsmanagement nur auf eine Abteilung, einen Bereich zu betrachten, ist mittlerweile aufgrund der Komplexität der gesamten Landschaft nicht mehr möglich.
Du sagtest gerade Sicherheitskonzepte, selbst für Fahrstühle. Bei Sicherheitskonzepten ist man ja auch ganz schnell im Bereich Dokumentation, also Nachweispflichten dann auch zu führen, dass man die entsprechenden Konzepte umgesetzt hat, sei es aus Konformitätsgründen. Das muss ja noch gar nicht mal so eine ISO-Zertifizierung sein, sondern ganz, ganz viele andere Richtlinien und Gesetze. Kritisdachgesetz fällt mir da jetzt nur mal ein oder DORA im Bankenumfeld. Wir haben jetzt demnächst vielleicht dann doch irgendwann für ein paar Unternehmen NIS2, die Umsetzung der europäischen Vorgaben im Bereich IT-Sicherheit, das sich ja auf enorm viele Unternehmen ausgedehnt hat. Also das betrifft ja bei Weitem nicht mehr nur Kritis, sondern das hat sich ja extrem ausgeweitet. Wie unterstützt ihr oder eure Plattform Unternehmen dabei?
Also was die gesamte Dokumentationslage angeht und den Nachweis, ist es relativ einfach. Also das kann man, glaube ich, sehr, sehr einfach sagen. Dokumentation und Nachweispflichten im Kontext von Sicherheitskonformität, von Compliance-Audits wird durchgängig unterstützt, weil alle Arbeitsschritte, egal ob es jetzt Sicherheitsvorfälle sind, Regelprüfungen, Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen, das wird alles dokumentiert. Ne? Also man redet ja dort immer von den berühmten 5 Ws. Je nachdem, wie man es interpretiert, ist es halt wer, wann, was, womit und warum. Oder wenn man es anders interpretiert, wer, wann, von wem, worauf und wie lange gültig. Also da geht es dann in dem letztgenannten Fall um Schulung, Einweisung auf bestimmte Systeme, um einen Kenntnisnachweis zu haben. Und je nach, also ich sag mal, egal wie man es interpretiert, wenn man es aber verinnerlicht hat, fällt das gesamte Informationssicherheitsmanagement auf jeden Fall leichter. Das kann man schon mal von Grund auf sagen. Ne? Also wichtig ist, dass jetzt auf den Kontext Dokumentation betrachtet, die Dokumentation der planenden Ebene, nenne ich es mal, im Sicherheitsmanagement zusammengeführt wird mit der ausführenden operativen Ebene im Service Management, ne? Und sich das ergänzt. Und im Idealfall hat man das alles gleich mit der passenden Software auf Knopfdruck parat. Ne? Das erspart extrem viel Zeit, um die Dokumentation passend zu halten. Mhm. Und auf der anderen Seite hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir denken das ganze Thema Sicherheits- und IT-Service-Management immer gesamtheitlich. Und von der Seite her arbeiten wir in dem Bereich, wenn es darum geht, Sicherheitsmanagement bei Kunden auch zu implementieren, immer mit anderen Unternehmen, ich sag mal befreundeten Unternehmen zusammen, die in dem Bereich Informationssicherheitsmanagement auch unterwegs sind, entweder als Berater oder als Hersteller, weil wir von der KIX-Seite aus dem Fokus Service Management kommen und wir wissen, Sicherheitsmanagement hat nochmal einen ganz anderen Wissensumfang. Ja? Und deswegen suchen wir uns dort in den Projekten dann auch immer die passenden Partner, um die Implementierung dann zu machen. Im Open-Source-Bereich, und das ist, glaube ich, wichtig, integrieren wir verstärkt mit der Software VeryNice von der Firma Sernet, vielleicht bekannt. Und wichtig ist, glaube ich, immer, dass sich IT-Security-Berater, ISMS-Tool-Hersteller und wir uns dann gemeinsam unterstützen in dem Projekt, gemeinsam sprechen und auf das gemeinsame Ziel der ISMS-Einführung beim Kunden dann zuarbeiten. Und das funktioniert gut. Glaube ich, braucht auch Vertrauen und gewisse Erfahrung. Aber das ist wichtig. Also was ich vorhin schon sagte, Sicherheitsmanagement macht man nicht alleine auf einer Insel. Da geht es immer darum, zusammenzuarbeiten, weil es immer unterschiedlichste Facetten sind. Ne? So viele Angriffsvektoren, wie man mittlerweile hat bei der komplexen Welt, das kriegt man nicht mehr alleine gehandelt.
Welche Module bietet denn die KIX-Plattform generell? Also wir hatten ja schon über Asset Management kurz gesprochen und Dokumentation. Was sind denn noch Bestandteile oder was kann eure Software alles?
Also das, was mit dem Kernprodukt, mit dem KIX Pro mitkommt, ist immer die Workflow Engine, die Asset-Datenbank, die Wissensdatenbank. Das gehört immer dazu, das brauche ich sowieso immer. Ne? Hier im Bereich IT-Service-Management gibt es noch ein Add-on für die ITIL Practices. Damit ist KIX auch entsprechend zertifiziert als Produkt. Es gibt ein Wartungsplanungsmodul für Regelprüfungen, für Instandhaltung und Regelwartungen. Das kommt ganz unterschiedlich zum Einsatz. Einerseits im Kontext des Sicherheitsmanagements, weil ich ja Regelprüfungen dokumentieren und nachweisen muss. Andererseits im Bereich der Industrie, weil die halt regelmäßige Instandhaltungen auch haben. Und dass dort eigentlich alles das Gleiche ist, ne? Nur unterschiedliche Inhalte bearbeitet werden. Aber wir denken immer ein Stück weit abstrakter von der Prozessebene und sagen, okay, wenn man 2-3 Ebenen drüber schaut, die Prozesse laufen sehr ähnlich, die Arbeitsabläufe, nur das, was bearbeitet wird, das ist halt unterschiedlich. Ne? Und deswegen kann man so, wenn wir so denken und so denken wir, kann man da viel abstrahieren und vereinheitlichen. Ich glaube, darum geht's. Ne? Ja, und dann hat KIX noch diverseste sogenannte Connect-Add-ons für Integration, für spezifische Daten und Workflow-Integration, um beispielsweise so ein VeryNice anzubinden, aber auch ein SAP anzubinden, wenn man entsprechende Service-Vertragsinformationen braucht oder wenn man dann auch Abrechnung machen will, ne, dann brauche ich Schnittstellen in Richtung ERP. Gibt diverse Schnittstellen in Richtung IT-Monitoring, um die IT-Überwachung auch zu integrieren, automatisch Service-Aufträge, Störungsaufträge zu generieren. Es gibt Integration in Richtung Client- und Server-Management-Systeme oder Device Management, wie es neudeutsch heißt, damit ich weiß, was habe ich überhaupt an Hardware und Software draußen in der Landschaft. Mhm. Und dass ich auch, wenn ich Sicherheitspatches oder gewisse Sicherheitsmaßnahmen durchführen muss, dann auch beispielsweise Patches ausrollen kann. Ne? Und das so spielt das dann halt entweder unidirektional oder bidirektional immer zusammen. Und wir sehen Kix als Service-Management-Plattform, die das integriert und auf der die Daten dann auch zusammengeführt werden. Mhm. Aber trotzdem, ich nenne es mal, Spezialsysteme da sind, in denen auch die spezifischen Fachbereiche dann arbeiten können und müssen, weil das ein übergreifendes Service-Management-System gar nicht alles erfüllen kann. Also wir gehen dort den typischen Open-Source-Weg, integriere und konzentriere dich ansonsten auf das, was du gut kannst. Mhm. Und das funktioniert gut. Das wird auch akzeptiert.
Ist auch ein sehr modularer Ansatz, also erlaubt auch viel Flexibilität auf Seiten eurer Anwender, vermute ich, die dann auch zum Teil eigene Systeme mit integrieren können, die schon da sind, also Sprichwort Investitionsschutz.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte es ja schon mehrfach betont, die IT-Landschaften sind mittlerweile so komplex und so heterogen, dass man gar nicht umhinkommt, auch zu integrieren. Es würde kein Kunde akzeptieren, wenn man dort alles über den Haufen wirft und sagt, ich komme hier mit meinem großen Monolithen und alles wird erstmal plattgewalzt. Ich glaube, die Zeiten der großen Monolithen sind vorbei. Und das ist auch gut so. Und ich habe die noch kennengelernt, als es noch Systeme von IBM und BMC und CA Unicenter gab.
Oh, BMC gibt es immer noch und die sind immer noch ja, genauso also, unterwegs, aber.
Ja, leider, aber die Welt dreht sich und die Anforderungen im Markt, viel mehr zu integrieren und solche alten Monolithen noch abzulösen, sind auf jeden Fall da, diese Anforderungen, und das ist aus unserer Sicht auch gut so.
Finde ich auch gut. Ihr habt vor ein paar Tagen auch erst eine neue Version des Kix-Portals, des Self-Service-Portals von euch gelauncht, mit einer ganzen Menge Verbesserungen im Ticketmanagement. Also ich gehe jetzt davon aus, ihr habt auch ein eigenes Ticketmanagement in der Plattform drin. Was sind denn da so die Herausforderungen? Also jedes Unternehmen, was ich kenne, in jedem Projekt wird mit Tickets gearbeitet. Und natürlich, wenn du sagst, so Auftragsmanagement und auch Patches ausrollen, Service Orders etc., Monitoring-System anbinden, auch das führt meistens zu Tickets. Was sind da so die Herausforderungen und welche klassischen Fehler machen viele speziell im Ticketmanagement?
Die Herausforderung ist tatsächlich einerseits prozessual, also ablauforientiert zu denken, es aber nicht akademisch verkopft zu kompliziert zu machen.
Das klingt gut.
Und genau darum geht es. Man muss mit einem Service-System daran denken, dass man einerseits Menschen in der Organisation hat, die in Arbeitsabläufen unterwegs sind, und auf der anderen Seite man von der Organisationsseite natürlich Arbeitsabläufe braucht, die möglichst homogen, möglichst gleichartig und möglichst qualitätsorientiert ablaufen. Und das zusammenzubringen, dass es für die Anwender möglichst einfach ist, einfach handhabbar, nicht zu komplex, die Einstiegsschwellen, auch einen Serviceauftrag zu melden, niedrig sind. Das ist eine große Herausforderung, weil wir oft so im typisch deutschen Ingenieurswesen es oft sehr komplex und kompliziert, dadurch kompliziert machen. Und wir haben das ganz oft, dass die Serviceabläufe dann Status brauchen, damit man in dem Ablauf dann weiß, wo ist man, sind die nächsten Status, die da noch vor einem stehen in dem ganzen Ablauf. Und da werden die Status, ich nenne es mal die Statuslisten vereinfacht gesagt, sehr, sehr lang. Mhm. Und zum Schluss weiß dann keiner mehr, welcher Status wofür eigentlich da ist, weil man einen Überblick verloren hat. Und deswegen ist halt tatsächlich ein ganz, ganz großes Credo zu sagen, die Abläufe aufzuschreiben, also gut zu malen, die müssen übersichtlich bleiben, und Auswahllisten, also Statuswechsel, Servicekataloge sollten trotzdem einfach gehalten werden. Ne? Also, dass die Leute sich auch wiederfinden, dass die schnell auch draufschauen und wissen, okay, darum geht's. Und das macht's aus. Und das ist auch die große Herausforderung, dass man einerseits sagt, man muss zentral steuern und auf der anderen Seite es aber nicht zu kompliziert macht. Und da können wir aber, und das machen wir auch in unseren Kundenprojekten, geben wir viel Erfahrung mit und dann auch manchmal zu sagen, okay, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, lass uns noch mal ganz kurz über das Stück Prozessflussbild drüber schauen und vielleicht können wir noch das ein oder andere vereinfachen, vereinheitlichen und dadurch wird es für alle schöner. Es muss ja auch Spaß machen, ne? Also Sicherheits- und Servicemanagement müssen ja auch Spaß machen.
Absolut. Das ist, glaube ich, das, woran das meiste scheitert. Die Leute arbeiten nicht gerne mit den Werkzeugen, weil die zu kompliziert sind oder zu unübersichtlich. Das ist in der Tat. Wenn du sagst, Erfahrung mitgeben, du hattest vorhin kurz erwähnt, in dem Core-Modul ist eine Wissensdatenbank schon mit drin. Ist die schon mit Best Practices gefüllt oder füllt sich die im Laufe der Zeit mit den Lerneffekten des Unternehmens? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Wissensdatenbank hat eine Grundstruktur. Also beispielsweise sind da auch die Grundgerüste für Business Continuity oder im Servicebereich Service Continuity Management drin, sodass ich Continuity-Pläne, Notfallpläne hinterlegen kann. Mit diesem Service Continuity Management ist auch KIX eine der entsprechenden ITIL Practice zertifizierten Abläufe. Und die Wissensdatenbank selbst füllt sich aber im Laufe des Lebens des Service-Systems. Die einzelnen Bearbeiter haben die Möglichkeit, gewisse wiederkehrende Antworten Workarounds, Lösungsvorschläge zu markieren und die landen dann in der Wissensdatenbank und die Berechtigung haben, die Wissensdatenbank auch zu pflegen, können das dann nochmal umformulieren, verbessern, pflegen, sodass sich die Wissensdatenbank im Laufe der Zeit für alle Seiten, sowohl für die Service-Mitarbeiter als auch für die Service-Kunden, also die IT-Anwender dann in den meisten Fällen, dann auch füllt und zur Selbstrecherche und für automatisch generierte Vorschläge auch natürlich ein gutes Mittel ist. Ne?
Automatisierung, ganz gutes Stichwort. Jetzt ist, wenn man Automatisierung sagt, kommt ganz schnell auch der Begriff KI. Kaum eine Plattform heute kommt nicht irgendwie als mit irgendwas KI daher. Ja. Welche Rolle spielt das für euch, wenn überhaupt?
Also KI spielt tatsächlich eine Rolle. Ich muss aber sagen, die Nachfrage ist groß. Wenn man es aber konkret umsetzen will, wird sie sehr, sehr klein. woran liegt das? Natürlich gibt es aktuell einen großen Hype um KI und das ging ja mit den Announces von ChatGPT los. Und KI kann auch helfen. Schlussendlich liegt es aber wieder in der Einfachheit der Dinge. Das, was ganz, ganz oft unterschätzt wird, ist, dass KI, wenn sie gut funktionieren muss, natürlich auch gute Daten braucht, damit sie trainiert werden und dann auch gute Antworten gibt und nicht irgendwelchen halluzinierten Stuss, der dann im schlimmsten Fall noch falsch ist und zu Fehlern und was auch immer, ne? Prozessabbrüchen, was auch immer führt. Und von der Seite her gehen wir den Weg, tatsächlich auch ein Stück weit unsere Kunden zu befragen. Und dort hat sich herauskristallisiert, dass tatsächlich KI nützlich einsetzbar ist für solche Dinge wie Ticket-Zusammenfassung, also kompletten langes Service-Auftrags-Ticket, wo man schnell eine Zusammenfassung braucht. Ne? Dafür ist das super geeignet. Ne? Ich drücke auf den Knopf, schicke das an die KI, kriege eine Zusammenfassung in 10, 20 Sätzen, je nachdem, wie lang der Vorgang ist, wieder und habe erstmal einen Überblick. Eignet sich super. Was sich auch hervorragend eignet, ist Übersetzung. Ne? Ich habe ein nur einsprachiges oder vielleicht zweisprachiges Service-Team, brauche aber on the fly Übersetzungen in andere Sprachen, weil meine Kunden mittlerweile auch, was weiß ich, noch in Spanisch, Portugiesisch und Italienisch auf uns zukommen. Auch das funktioniert gut. Da hat man dann sowieso schon seit Jahren speziell trainierte KI, die speziell übersetzt. Ne? Das ist an der Stelle nichts anderes. Was auch ein ganz interessanter Fakt ist, dass wir auf den Tisch bekommen haben, dass Antworten von Administratoren nochmal kundenfreundlich formuliert werden.
Das ist interessant, weil ich habe immer genau den anderen Weg. Die KI generiert eine Antwort und ein Mensch guckt drüber, dass es vom Ton und von der Ethik her passt.
Ja, interessant. Und genau das ist die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Ich habe ja organisationsinterne Daten und die meisten KI-Systeme sind in der Cloud. Die meisten KI-Systeme kommen auch nicht aus dem europäischen Rechtsraum. Und ich muss mir ganz, ganz genau überlegen, will ich meine Daten wirklich in die USA oder sonst wohin schicken und eine andere KI lernt quasi mit meinen Daten. Und im schlimmsten Fall gibt die KI Antworten an andere, wo meine Daten mit eingeflossen sind. Und damit fließen natürlich unternehmensinterne Daten ab. Und im schlimmsten Fall habe ich den Worst Case, weil firmeninterner Betriebsgeheimnisse, was auch immer.
Sicherheitsvorfall, sind wir nicht schnell.
Genau. So, deswegen brauche ich eigentlich KI-Systeme, die lokal laufen, die nur mit meinen Daten quasi weiter trainiert werden. Die geben natürlich schlechtere Antworten. Und der Aufwand, um dort KI-Systeme zu bekommen, die gute Antworten liefern, ist wirklich hoch. Ne? Und genau in dem Spannungsfeld ist man. Man hat eigentlich, um KI sicher zu verwenden, hohe Anforderungen, hohe Aufwände und man kriegt auch tatsächlich nicht immer die erwarteten Ergebnisse und nach, keine Ahnung, einer gewissen Zeit, wo ich viel Geld investiert habe, breche ich das dann ab. Und deswegen muss man sich wirklich fragen, wie viel Nutzen bringt mir das und wie viel bin ich bereit, tatsächlich rauszugeben. An Geld, aber auch an Daten und wohin. Und diese Betrachtung zu machen, ich glaube, dort brechen die meisten dann ab, weil es halt doch ganz schön komplex wird.
Ist es auch. Also das wird auch noch richtig komplex. Also das ganze Thema KI, ich würde das jetzt hier auch mal abbrechen, weil sonst sind wir noch in 2 Stunden an dem Thema. Das gibt ja wahnsinnig viel her. Ich wollte einen Begriff noch mal einführen, CMDB. Wir haben ja vorhin ganz, ganz viel über Asset Management gesprochen. Würdest du sagen, eure Inventarisierung und euer Asset Management oder Asset Datenbank ist ein CMDB, ist eine Configuration Management Database auch? Das ist ja so ein Begriff, der immer im Zusammenhang mit ISMS fällt.
Ja. Die Asset-Datenbank im KIX ist auf jeden Fall eine CMDB, beziehungsweise ein komplettes Configuration Management System, weil nicht nur das Inventar, die Asset-Datenbank und alle Dinge, die drumherum in der Organisation vorhanden sind, dort reinfließen, sondern es sind auch alle Beziehungen zwischen diesen Assets vom ganz oben Business Service bis ganz runter zur Physik in der Asset-Datenbank enthalten. Mhm. Und damit habe ich natürlich die komplette Servicekette abgebildet, inklusive aller Beziehungen, die unidirektional, aber auch bidirektional sein können, die auch vererben, sodass ich weiß, wenn irgendwo eine Störung ist, wie vererbt die sich auf direkte oder indirekt tangierende Assets, wo sind gegebenenfalls irgendwelche Business Services dann dadurch auch gestört, wenn ein Datenbanksystem beispielsweise gestört ist. Ne? Und das, was ich halt vor uns schon mal sagte, die CMDB ist ja die Landkarte jedweden Equipments, was durch die Abteilungen, die das Service-System benutzen, entsprechend betreut wird und verwendet wird. Ne? Und mittlerweile haben wir da halt nicht nur IT-Equipment drin, sondern halt auch ganz viel Nicht-IT-Gerätschaft, Haustechnik, im Krankenhaus sogar Medizingeräte, ne? Weil auch Medizingeräte, Defibrillatoren, MRTs und Röntgengeräte, auch die unterliegen einerseits Sicherheitsbetrachtung. Die sind manchmal sogar schon ans Netz angeschlossen. Und die unterliegen auch Regelprüfungen. Die müssen regelmäßige Audits durchgeführt werden. Mhm. Ich habe das Thema, ich habe Geräteeinweisungen, die muss ich dort mit dokumentieren. Das sind alles Themen, die in der ISO 27001 und im Grundschutz halt auch auftauchen. Ne? Mhm. Und deswegen mache ich da auf so einer CMDB immer übergreifendes Sicherheitsmanagement auch. Ne?
Landkarte ist ein gutes Stichwort. Lieferkettengesetz fällt mir dazu ein. Jetzt seid ihr ja im Open-Source-Bereich unterwegs. Und ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, eine S-Bomb für ein Open-Source, weil dann gibt es da eine Bibliothek und da noch ein Modul, was nachgeladen wird. Wie stellt ihr die Sicherheit der von euch verwendeten Open-Source-Komponenten sicher und nachvollziehbar?
Das ist eine gute Frage. Also das, was hilft, ist tatsächlich die Containerisierung. Qix kommt als Container-Stack, also die Images werden entsprechend gebaut und die Toolsets, die benutzt werden, können oft schon S-Bombs erstellen. Und dadurch liefern wir mit Qix Pro selbst schon eine S-Bomb mit, beziehungsweise können die dann auch auf Anfrage für einzelne Teile davon erstellen, sodass klar ist, welche Komponenten sind in den Produktimages enthalten. Ne? Mhm. Und außerdem haben wir ja noch neben dem Thema S-Bomb, sodass ich weiß, was ist überhaupt drin, in welcher Version, noch das ganze Thema Security-Management für die ganzen Produktinhalte. Und dort machen wir es so, dass wir ergänzend immer die CVEs, also die bekannten Sicherheitslücken der Komponenten, prüfen, bewerten und entsprechend der notwendigen oder abgeleiteten Kritikalität dann die entsprechenden Maßnahmen auch ableiten. Ne? Also dort immer die Kritikalität in Kontext der Applikation und der Auswirkung auf die Applikation. Denn nicht alle CVEs, die bekannt sind, haben auch Auswirkungen auf die Applikation. Und je nachdem, was dann die abgeleitete Maßnahme ist, kann das ein Workaround sein, den wir übers Forum mit transportieren. Das kann geänderte Default-Konfiguration sein, kann aber auch ein Bugfix sein oder dass eine Bibliothek auf eine neuere Version aktualisiert werden muss. Den Fall hatten wir jetzt erst mit dem CK-Editor. Oder dass halt ein kompletter Austausch von so einer Komponente auch stattfindet. Also das ist aber aus meiner Sicht, wenn man Produkthersteller ist, sowieso ein zwingendes Muss, dass man sich um seine Produktqualität und seine Sicherheitsthemen im Produkt auch kümmert. Und deswegen sind Lieferkettengesetz, S-Bomb, NIS, Cyber Resilience Act und die neue Produkthaftungsrichtlinie aus meiner Sicht auch gute Maßnahmen, um dort so ein kleines bisschen gleiche Qualität im Markt auch zu schaffen für digitale Produkte.
Sieht leider bedauerlicherweise nicht jeder. So war, finde ich, gut, dass es bei euch so gelebt wird. Das heißt aber auch, ihr habt so quasi schon ein Schwachstellenmanagement ein Stück weit mit integriert, auch bei euch, zumindest für die eigenen Sachen, dass ihr dann, wenn da irgendwo was aufpoppt, dann gleich schon die passenden Ratschläge oder Mitigations mitgibt.
Also wir haben Schwachstellenmanagement insofern, dass es einen Prozess gibt, das ist die Bewertung und die Risikobewertung und die Ableitung der Maßnahmen gibt. Und von der Seite her, ja.
Cool. Große Schwachstelle ist ja meistens auch der Mensch. Also das ist ja gerade in der IT-Sicherheit, da wird immer von Awareness und Sicherheitstrainings und Mitarbeitertrainings gesprochen. Und in meiner Praxis versagt beides regelmäßig komplett im Tagesgeschäft. Also wirklich komplett. Wie ließe sich denn deiner Meinung nach, oder wie macht ihr das vielleicht auch selber bei euch im Unternehmen, nachhaltig und effektiv Awareness-Programm umsetzen und aufrechterhalten?
Das Aufrechterhalten ist wichtig.
Ich stelle mir das mal vor, weißt du, du hast dann so einen Sicherheitsvorfall oder irgendein blödes, wichtiges Teil fällt aus und alle rennen kopflos durch die Gegend, haben zwar ihre Tools und machen und tun, aber der Fokus ist was ganz anderes, als jetzt dran zu denken, nicht auf diesen blöden Link zu klicken.
Awareness muss Bestandteil des Sicherheitsmanagements der Organisation sein. Das heißt, dort gehören auch regelmäßige Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen dazu, die wirklich, also dort ist die Betonung auf regelmäßig. Und wir haben Datenschutz und IT-Sicherheit in unseren regelmäßigen Mitarbeiterschulungen fest verankert. Manche nervt das, aber es gehört halt dazu. Und dazu gehören halt auch regelmäßige Awareness-Tests, die dann auch gemeinsam ausgewertet werden, sodass auch gemerkt wird, was passieren kann. Ne? Also das heißt, es wird eine übergreifende Sensibilität dafür erzeugt, was passiert, wenn Sicherheit doch nicht ganz so ernst genommen wird. Und man muss sich aber, und das ist, glaube ich, auch wichtig, davon verabschieden, dass es einen hundertprozentigen Schutz gibt. Ne? Also die Realität, egal was wir tun, egal wie viel wir machen, wird nie hundertprozentigen Schutz ermöglichen. Wir können aber mit Sicherheitsmanagement, mit daran enthaltenen Schulungen, Sensibilisierungs-, Awareness-Trainings uns daran versuchen anzunähern. Und ich glaube, darum geht's, ne? Also sich frei davon zu machen, dass man dort 100% Schutz kriegt. Aber man kann sich bestmöglich daran annähern durch regelmäßige Maßnahmen. Ja, die kosten Geld. Das ist auch, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Aber man muss es halt tun, ne? Man hat Verantwortung fürs Unternehmen und man hat auch Verantwortung für die Kunden, für die Produkte und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, du musst ja auch sehen, vor allem, was passiert oder wie viel Geld kostet es, wenn dann wirklich mal irgendwie was ganz, ganz Schlimmes passiert und zum Teil auch Kunden dann vielleicht in Mitleidenschaft oder ihre eigene Reputation in Mitleidenschaft gezogen wird. Welche Rolle spielt Fehlerkultur für dich dabei und wie lebt ihr das?
Eine große. Fehlerkultur ist wichtig, weil wir natürlich drauf gucken, was ist passiert und was können wir davon ableiten. Das ist aber nicht immer einfach. Also das ist so, wie es ist. Wir sind alle Menschen und manchmal kann man einfach auch nicht emotionslos und nur sachlich auf Fehler schauen, die passiert sind. Und von der Seite her ist es aber regelmäßiges Thema in unseren Reviews und Retros, die wir machen, und hat auch tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren immer wieder auch zu Lernprozessen geführt. Ne? Mhm. Aber es ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen und Sensibilisieren und miteinander reden, weil wir alle Menschen sind.
Sehr schöne Einstellung. Jetzt mal unabhängig vom Menschen, Stichwort Onboarding. Onboarding ist in den meisten Firmen eine echt einfache Aufgabe. Ne? Ein neues Asset kommt rein und da tue ich jetzt mal den Menschen dazu zählen, wird irgendwo erfasst, kriegt seine Berechtigung und alles Mögliche. Und dann ist entweder der Server zu alt, die Software wird nicht mehr unterstützt und der Mensch verlässt das Unternehmen. Offboarding ist wirklich etwas, was ganz, ganz wenige Unternehmen im Griff haben. Kann eure Software, euer Portal dabei helfen? Und wie macht ihr das selber bei euch?
Ha, wirklich ein guter Punkt und super gut beobachtet. Onboarding ist immer total easy und Offboarding funktioniert so gut wie nie. Tatsächlich nutzen wir selbst für unsere eigenen On- und Offboarding-Prozesse die in KIX integrierte CMDB. Warum? Weil dort jedwedes Equipment drin ist, inklusive der Verbindungen zu den Mitarbeitern. Das heißt, alle ausgegebenen Assets, Schlüssel, Schlüsselkarten, Zugänge, Token, Generatoren bis hin zu den Fahrzeugen sind am Mitarbeiter verbunden und dadurch weiß ich genau, was muss der dann abgeben, wenn wir im Offboarding-Prozess sind. Und man hat dadurch, und das ist das Schöne, automatisch einen Laufzettel. Mhm. Ne? Und egal, ob es jetzt darum geht, was abzugeben, weil es physisch vorhanden ist, oder was zu deaktivieren, weil es halt ein digitaler Zugang zu einem Fachportal, zu einer Fachsoftware oder was auch immer ist. Die Schwierigkeit und die Herausforderung am Anfang ist, dass es etwas Mühe macht, alles zusammenzubringen und einzupflegen. Wenn man das aber dann erstmal alles hat, dann will man es nicht mehr hergeben. Weil dadurch natürlich sowohl das On- als auch das Offboarding total einfach wird und Zeit und Nerven spart.
Das klingt total cool. Also CMDB hilft auch da. Es kommt immer wieder, ja, kommt immer wieder auf das, ne, mach am Anfang deine Hausaufgaben richtig und dann hast du es nachher ein bisschen leichter im Leben. Ihr habt dich ja bewusst für Open Source entschieden, hattest du vorher schon gesagt, auch aus welchen Gründen. Zum Teil, sag doch mal bitte noch ein bisschen was über euer Geschäftsmodell, speziell eben im Zusammenhang mit Open Source. Weil Open Source, wenn die meisten Firmen denken so, oh, das taugt nichts, das kostet nichts und ist gebastel. Nee, ist es nicht, aber wie sieht das bei euch konkret aus?
Ja, also zum Geschäftsmodell vielleicht ganz kurz. Der Quellcode von Kix selbst ist Open Source lizenziert, ist eine Mischung aus verschiedenen Open Source Lizenzen, weil wir verschiedenste Komponenten natürlich integrieren. Und für die Kix als Service Management Plattform im professionellen, businesskritischen Anwendungsbereich einsetzen, gibt es das Kix Pro inklusive zugehöriger Add-ons in einem kundenspezifischen Download-Bereich mit Softwarepflege, mit Hotline, mit Support. So wie ein typisches Open-Source-Subskriptionsmodell ausschaut. Man bezahlt halt eine jährliche Gebühr für die entsprechende Leistungsbereitstellung und man bekommt die Leistung inklusive einem entsprechend passenden Support-Level. Bei uns sind die Support-Level von Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, also 12x5, bis hin zu Full-Service 24x7. Warum machen wir Open-Source? Ich sag mal aus Überzeugung. Und warum aus Überzeugung? Weil wir tatsächlich davon überzeugt sind, dass nur Open Source die Möglichkeit bietet, souveräne Entscheidungen für die IT und für die eigene Organisation zu treffen. Einerseits, weil der Quellcode einsehbar ist. Das heißt, wir geben unseren Anwendern und Kunden schon einen Vertrauensvorschuss, indem wir auf Augenhöhe sagen, geht miteinander um, wir haben nichts zu verstecken. Ihr könnt unabhängige Dritte beauftragen, den Quellcode zu prüfen. Und falls doch mal was gefunden wird, und das ist auch schon passiert, dann gebt's her, wir stellen es ab, wir kümmern uns drum und dann ist alles wieder gut. Außerdem, und das ist auch eine innere Überzeugung von mir, treibt die Open-Source-Bereitstellung von Software, aber auch Hardware, die Innovation und die Servicequalität im Sinne des Kunden. Jeder Open-Source-Hersteller ist getrieben durch die Innovation immer im Kontext seiner Kunden zu agieren. Man kann sich nicht auf alten Lorbeeren ausruhen. Man muss immer das Beste geben, man muss immer nach vorn arbeiten, weil jeder andere ja im Zweifel die Möglichkeit hat, das Produkt abzuspalten, also zu forken und besser zu sein. Und deswegen ist Open Source aus meiner Sicht die beste Möglichkeit, im Sinne der Kunden Software zu liefern.
Das ist hervorragend, also das habe ich so noch nie gehört. Perfekt, danke für diese Einsicht, mega. Welche Rolle spielt Community bei euch? Also du sagtest jetzt gerade, ne, kommt zurück, bauen wir dann ein, stellen wir ab. Ist ja schon so ein bisschen Community da?
Ja, Community natürlich gegenüber anderen, ich nenne es mal endanwenderzentrierten Produkten wie einem LibreOffice oder einer Mozilla Suite, ist Kix eher Nischensoftware. Ne? Also nicht jeder macht hier Service Management. Und von der Seite her beschränken sich die tatsächlich reinen Community-Beiträge auf gegenseitige Unterstützung im Forum. Das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Wir kriegen kleinere Patches für die Software und es gibt Beiträge zur Dokumentation. Aufgrund der offenen Softwarearchitektur gehören zur Community aber auch Technologiepartner, die integrieren können und auch wollen und entsprechende Integrations-Add-ons programmieren. Und die Kunden, und das ist halt auch wichtig, die fühlen sich auch als Teil der Community und leben das auch, weil sie sagen, wir finanzieren bestimmte Funktionen für die breite Masse und die sollen bitteschön auch den anderen zur Verfügung stehen. Und das ist eher unüblich im Closed-Source-Bereich, aber man merkt ganz deutlich, dass die Organisation, die Open-Source-Software anwenden, auch ein anderes Mindset haben. Mhm. die gucken trotzdem funktional auf die Software, dass die die Anforderungen erfüllt. Aber die sagen auch, okay, wenn das noch nicht drin ist, was kann ich dafür tun, damit es einerseits mir, aber auch allen anderen zur Verfügung steht. Ne? Und so ist es halt einerseits bei funktionalen Erweiterungen, die dann durch Kundensponsorings entstehen und in den Upstream des Produktes fließen. Andererseits aber auch, wenn Kunden halt Security Audits machen beispielsweise und Fehler finden, dass die dann zurückfließen und wir die dann für alle auch beheben können. Also ein wirklich sehr gutes Zusammenspiel in der Community auf Augenhöhe. Und ich finde es toll.
Es ist aber auch wirklich ein komplett anderer kultureller Ansatz, schon in der Firmenkultur, im Mindset, wie du sagst, als bei den, ja, ich sage jetzt mal klassischen Monolithen und Closed-Source-Anbietern. Was ist denn so euer Sweet Spot? Also du hast jetzt ein paar Mal gesagt, so unsere Kunden. Welche Branchenorganisationen sind denn so typisch für euch, auch so Firmengrößen vielleicht?
Ja, Sweet Spot, wirklich ein schöner Begriff. Wir fühlen uns total wohl im klassischen IT- und TK-Bereich, also bei Systemhäusern, Managed Service Providern, City-Carriern, die klassisches IT-Service-Management machen. Weil wir selbst als Kernteam aus dem Bereich öffentliche Hand kommen, haben wir dort auch einen Branchenschwerpunkt bei der öffentlichen Hand, bei öffentlichen Auftraggebern. Das heißt, Kommunal-, Landes-, Bundesbehörden, Sicherheitsorgane, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, die machen alle auch klassisches ITSM, ne? Aber mit speziellen Ausprägungen, mit speziellen Vertragsgestaltungen, mit speziellen Anforderungen auch. Und wir fühlen uns in diesem öffentlichen Bereich wirklich sehr, sehr wohl. Ein weiterer Schwerpunkt sind Krankenhäuser. Das ist spannend, weil wir dort insgesamt einen großen Bedarf sehen, weil dort klassische IT mit Haustechnik und mit Medizingerätetechnik zusammenwächst. Und dadurch die, na, da sind wir wieder, CMDBs auch echt interessant sind. Die Industrie ist auch ein sehr, sehr schöner Bereich. Auch dort fühlen wir uns wohl, weil wir dort erleben, dass auch dort klassische IT, Haustechnik und das andere technische Equipment, technische Anlagen, Produktionsanlagen auch zusammenwachsen. Ne? Und es ist halt auch mal spannend zu sehen, wenn in so einer CMDB so Drehmaschinen drin sind, wenn man da von Kunden auch erklärt kriegt, okay, der Servicetechniker muss halt raus, da ist irgendeine Spindel gebrochen. Das ist halt was anderes. Das ist
anderes, ja.
Ne? Und was aber auch schön ist, ist der Finanzbereich. Also der ist auch, dadurch, dass der stark reguliert ist und hohe Compliance-Anforderungen hat, hat er natürlich auch hohe Dokumentationsanforderungen an die Arbeitsabläufe, an Konformität, ne, und an Standardisierung. Und dort sind wir ganz stark bei Sparkassen unterwegs und aufgestellt und kennen das Umfeld auch sehr, sehr gut. Du hast jetzt bestimmt gemerkt, bei uns geht es immer um technischen Service, um Service für technisches Equipment. Und immer wenn es um irgendwie Technik geht, da fühlen wir uns wohl. Und deswegen gibt es auch KIX nicht ohne Asset-Datenbank.
Okay.
Also bei KIX geht's nie um gelbe T-Shirts und grüne Badelatschen, wie im klassischen Kundenservice von irgendeinem Online-Händler, sondern es geht immer um irgendwas mit Technik und ich brauche immer eine Asset-Datenbank.
Das ist sehr gut auf den Punkt gefasst. Das ist sehr schön. Wie kann ich das kaufen? Achso, nee, andere Frage noch. Du hattest Systemhäuser und ITK erwähnt. Heißt aber, ihr seid mandantenfähig?
KIX ist über ein komplexes Berechtigungsmodell quasi mandantenfähig. Das kommt dann auf den konkreten Einsatzfall an, wenn es um Mandantenfähigkeit bis runter in die Physik geht, dann empfehlen wir tatsächlich separate Instanzen aufzusetzen, um dort eine tatsächlich physische Trennung auch hinzubekommen. Aber ansonsten trennen wir Mandanten sowohl auf Self-Service-Portal-Seite als auch auf Service-Mitarbeiter-Seite über das Berechtigungsmodell. Okay. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Ja, ist ja eigentlich auch ein valider Ansatz. Wo kann ich das kaufen? Wie komme ich, wenn ich jetzt, ich gründe morgen eine Industrie und will Kicks einsetzen, wo muss ich mich hinwenden?
Also entweder an einen unserer Partner, die in Deutschland, Österreich und bald auch in der Schweiz unterwegs sind und akkreditierte Kicks Sales oder Consulting Partner sind. Bei uns im Shop, da gibt es alles das, was man als Cloud-Lösung dann auch durch uns betrieben kaufen kann. Und ansonsten einfach eine Mail an sales@kicks.com schreiben.
Okay, nur das klingt einfach. Finde ich auch eine gute Sache mit dem Shop. Ich denke, das ist gerade für so kleinere Agenturbetriebe oder Rechtsanwaltskanzleien, keine Ahnung, wie weit ihr da runtergeht. Aber sicherlich auch eine schöne Lösung, da mal anzufangen, oder?
Ja, das ist auch sehr einfach. Also man kann da mit ein oder zwei Service-Mitarbeitern starten.
Ja, cool.
Und von der Seite her ist das auch eine sehr niedrige Einstiegshürde. Mhm. Und wenn es halt dann doch nichts ist, dann lässt man es halt wieder abschalten. Ne?
Ja, Subscription, ne? Das ist der Vorteil davon. Muss man nichts groß investieren. Ja, sehr cool. Wir sind durch. Mir sind die Fragen gerade ein bisschen ausgegangen. Also ich habe nur so viele Fragen, aber das würde heute wahrscheinlich zu weit führen. Famous last words. Hast du noch eine Botschaft an unsere Community, was du unbedingt den Leuten mitgeben möchtest?
Ist wahrscheinlich total einfach und einleuchtend, aber was ich immer feststelle, Sicherheits- und auch Service-Management haben viel gemein mit einem alten asiatischen Sprichwort. Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Ich denke, das sind absolut geniale Schlussworte. Damit wollen wir es auch dabei belassen. Vielen, vielen Dank, lieber Rico. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und war sehr, sehr aufschlussreich. Dankeschön.
Bitte gern.
Super. Ihr habt gehört, Data Explore, die Episode Nummer 30, ein Podcast von Data Disrupted. Hört gerne mehr Podcasts mit uns, mit Data Express und irgendwann auch wieder Release Patch Repeat. Lest Artikel in unserem Online-Magazin auf datadisrupted.tech oder abonniert uns über Blue Sky, Facebook, Mastodon, LinkedIn, RSS-Feeds oder YouTube. Folgt unseren persönlichen Ansichten zur Enterprise IT der Welt und überhaupt mit dem Stiefkind oder Frau Stief auf Blue Sky oder, wenn es etwas professioneller sein soll, auch auf LinkedIn. Wenn euch gefällt, was wir machen, unterstützt uns mit einem Kaffee oder Tee via PayPal. Den Link gibt es in den Shownotes, wie auch noch mehr Links zu Kicks und drumherum und ITSM und ISMS und überhaupt. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.